Also der Lernvers, der passt wunderbar zur heutigen Predigt. Ja, das Werk unserer Hände fördere du für uns. Das Werk unserer Hände wollest du fördern. Heute geht es um das Werk unserer Hände oder um unsere Arbeit im Allgemeinen. Wir wollen dazu auf den Predigttext hören aus 1. Korinther 7 von Vers 17. 1. Korinther 7. 17 bis 24. Doch wie der Herr, wie es Gott jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jedem Einzelnen berufen hat, so wandle er und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er sie nicht rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenen Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber. Denn der am Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Jugend in unserer Gemeinde hat in der letzten Zeit ein Thema beschäftigt, und zwar die Frage, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Und es hat sich so ergeben, dass die Predigt zur Taufe von der Elea der erste Teil der Antwort war, zu dem Taufvers, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Das war die Überschrift der Predigt, lautete die Grundlage für weise Entscheidungen in deinem Leben. Also, dass du mit Gott verbunden bist, dass du von Gott ergriffen bist zutiefst und Gott dir schenkt, sein Wort zu erkennen, das ist die Grundlage, um dann gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Dir bleibt es nicht erspart, Entscheidungen zu treffen. Gott schickt Christen nicht immer so mit goldenen Pfeilen im Himmel von A nach B, damit sie immer wissen, was sie zu tun haben. Sie müssen Entscheidungen treffen, wie alle anderen Menschen auch, aber sie dürfen es im Vertrauen und im Glauben zu Gott machen. Und dann habe ich mich mit der Jugend getroffen, zur Jugendstunde, und dort sind wir nochmal der Frage nachgegangen, was ist, wenn ich so die innere Stimme meines Herzens höre, die mir sagt, mach das oder mach jenes. Ja, wenn Gott mir jetzt aufs Herz gelegt hat, ich soll das und das tun oder den und den mal fragen, ob er mich heiraten will oder so. Ja, mir hat der Herr was so. Ja, dieses Gefühl in mir, ist das jetzt dann das Indiz dafür, was Gott in meinem Leben möchte? Und ja, Gefühle spielen eine Rolle. Gott spricht natürlich unser Herz an. Aber wir haben gesehen, wenn das die einzige Instanz ist, nach der ich meine Entscheidung treffe, das ist eine schlechte Instanz, weil die ist viel zu ungenau, beziehungsweise man weiß nicht, spricht hier der Heilige Geist zu mir oder spricht hier mein sündiges Herz? Also ich brauche das Wort Gottes, ich brauche die gläubigen Geschwister, ich brauche die Mittel der Gnade, die mir Gott gegeben hat, um durchs Leben zu kommen. Und heute geht es nun um das Thema Arbeit. Das, was uns eigentlich die meiste Zeit im Leben beschäftigt. Und natürlich, wo auch immer die Frage eine ganz große Rolle spielt, was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Was soll ich denn tun als Christ? Nun, wenn ich Christ bin oder wenn ich Christ geworden bin, dann heißt das natürlich, ich soll auch so leben. Das heißt vielleicht, ich muss mein Leben ändern. Ein Christ soll ja nicht so leben wie die Welt. Wir wissen, wir sind nicht besser als die Welt. Wir sind nicht besser als die Menschen, die nichtgläubig sind. Wir sind genauso Sünder, aber wir sollen trotzdem alles dafür tun, um Christus nachzufolgen. Aber Christ zu sein bedeutet nicht, dass sich dann alles im Leben ändert. Es gibt so Christen, die versuchen dann völlig unter der christlichen Glocke abzutauchen. Die arbeiten in einem christlichen Beruf, die gehen in die christliche Schule, die machen sogar Urlaub im christlichen Hotel. Wenn ihr das machen könnt, schön für euch. Aber man muss nicht so aus der Welt verschwinden in irgendein christliches Refugium. Wir sollen gegen Sünden im Leben kämpfen, aber wir sollen uns nicht völlig aus diesem Leben, aus dieser Welt zurückziehen. Nun, wenn ein junger Christ sich dann die Frage stellt, ob er vielleicht in den vollzeitlichen Dienst gehen soll, dann ist es gut. Ich finde, jeder junge Christ sollte diese Frage irgendwann mal haben. Herr, bin ich berufen? Soll ich irgendwo dir besonders dienen? Aber nicht jeder ist dazu berufen. Nicht jeder soll Pastor, Missionar oder Bibelübersetzer oder dergleichen werden. Paulus sagt das ja hier ganz deutlich. Ich lese den Vers 17 nochmal aus einer anderen Übersetzung. Akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat. Also lebt dort als Christen, wo Gott euch hingestellt hat. Gläubig zu werden bedeutet also nicht, dass ich jetzt völlig meinen Status ändere, egal ob es im Hinblick auf meine Ehe, auf meine Volkszugehörigkeit, auf meine gesellschaftliche Stellung, auf meinen Job und so weiter. Das waren alles Fragen, die damals die Korinther hatten. Muss jetzt alles anders werden? Nein, alles muss nicht anders werden. Ihr sollt dort leben, wo Gott euch hingestellt hat, aber als Christen. Ja, Vers 20, ein jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Das heißt jetzt nicht, dass ein Christ überhaupt nichts dafür tun kann, um voranzukommen im Leben. Um, sage ich mal, auch Karriere zu machen. Deshalb wären die Sklaven, damals die meisten Leute, die wirklich gearbeitet haben, das waren damals Sklaven, die werden jetzt hier extra erwähnt. Wir könnten das heute auch mit den Angestellten übersetzen. Ja. Wenn es dir möglich ist, frei zu werden, dann mach es. Aber wenn es nicht geht, dann brauchst du nicht in Trübsal versinken. Du kannst Christus dort dienen, wo er dich hingestellt hat. Und darauf kommt es an, Christus zu dienen. Die Frage, um die es jetzt zuerst geht, ist, warum arbeitest du? Warum arbeitest du? Nun, manche sagen vielleicht, ja, ich arbeite einfach gern. Andere halten es gar nicht für nötig, darüber nachzudenken. Die machen das einfach, muss ja, ne? Was soll's? Müssen ja. Die Nächsten, die sagen, ja, ich arbeite, um Geld zu verdienen, um irgendwie leben zu können. Das ist auch richtig. Ich verdiene Geld, um meine Familie zu versorgen und auch noch die Gemeinde zu versorgen. Das ist alles richtig und gut. Aber wir wollen der Frage noch ein Stück weit tiefer nachgehen. Wenn das alles wäre, warum du arbeitest, wäre das für einen Christen ein bisschen wenig, denn das macht jeder Mensch so. Klar, es gibt noch welche, die arbeiten, um sich selbst zu verwirklichen, und manche betrachten Arbeit einfach nur als notwendiges Übel. Das Ziel meiner Arbeit ist die Rente. Ja, auch das gibt's. Aber wir fragen heute, wozu arbeitest du als Christ? Die Bibel, und das ist jetzt schon mal total spannend, die beginnt mit Arbeit. Also manchmal kommt es mir so vor, jedes Thema, was ich hier anschneide, sei es nur Gastfreundschaft oder irgendwas anderes, immer werde ich zum Anfang der Bibel geführt. Es steht immer schon gleich im ersten Kapitel irgendwie drin. Ja, bei der Arbeit auch. So wichtig ist dieses Thema. Ja, was im ersten Kapitel vorkommt, das muss wirklich wichtig sein. Ja. Gott schuf die Welt und das war die erste Arbeitswoche. Damals noch eine 6-Tage-Arbeitswoche. Das göttliche Handeln, die Schöpfung wird mit einem Wort beschrieben, welches dann auch verwendet wird in der Bibel für die menschliche Arbeit. 1. Mose 2, Vers 1. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet. Und dort steht dieses Wort. Werk heißt Arbeit. Gott, wir könnten auch dort lesen, Gott hatte am 7. Tag seine Arbeit vollendet, die er gemacht hatte. Er ruhte am 7. Tag von seiner ganzen Arbeit, die er gemacht hatte. Von seinem ganzen Werk, was er gemacht hatte. Gut, wir wissen, Gott hat danach noch weiter gewirkt, noch weiter gearbeitet. Er erhält die Schöpfung, er regiert die Schöpfung. Wir lesen immer wieder, zum Beispiel im Psalm, über die vielen Dinge, die Gott macht. Du lässt die Quellen springen, du tränkst die Tiere, lässt das Gras wachsen, du gibst den Menschen die Arbeit und so weiter. Gott regiert, er wirkt weiter. Aber seit Tag Nummer 8, oder eigentlich genauer gesagt schon seit Tag Nummer 6, seitdem er den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen in diese Arbeit, in diese Erhaltungsarbeit und in die Regierungsarbeit der Schöpfung mit hineingenommen. Der Mensch ist beauftragt zu arbeiten. 1. Mose 1, Vers 28, erster Auftrag, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott hat die Welt also mit extrem viel Potenzial geschaffen, was da drin steckt, aber noch nicht entfaltet ist in seiner Fülle. Und der Mensch bekommt jetzt den Auftrag, zu der Entfaltung dieses Potenzials beizutragen, mitzuwirken. Also füllt die Erde heißt nicht nur, bekommt viele Kinder, sicherlich auch an alle Jungpaare, ja, aber es heißt eben, wenn viele Menschen da sind, dann braucht es auch eine Gesellschaft, das muss ja irgendwie funktionieren, das heißt, baut eine funktionierende Gesellschaft auf und macht sie euch untertan, heißt so viel wie kultiviert die Welt, schöpft dieses Potenzial aus. Das heißt, die Menschen sollen genau dort weitermachen, wo Gott ein Stück weit aufgehört hat oder wo Gott ein Stück weit jetzt abgegeben hat von der Arbeit. Sie sollen die Welt weiter füllen und die Welt gestalten. So wie Gott das in der Schöpfung begonnen hat. Er hat Räume geschaffen, die er gefüllt hat, die er gestaltet hat. Jetzt soll der Mensch dort weitermachen. Wir sollen die Rohmaterialien, die Gott uns gibt, durch Arbeit verwenden und dann etwas Schönes und Nützliches daraus machen. Der Bauer, der nimmt den Boden und die Saat, der macht daraus Nahrung. Ein Musiker nimmt Töne und macht daraus ein Lied und so weiter. Wir nehmen die Mittel und Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat und sollen daraus was machen, was entwickeln. Die Erde war wüst und leer, Gott hat sie gefüllt, Ordnung reingebracht, kreative Sachen geschaffen. Und dann hat er die ganzen Tiere gemacht. Und dann hat er gesagt, das Dunkle, das nenne ich jetzt Nacht, das Helle, das nenne ich Tag. Gott hat angefangen, die Sachen zu benennen, auch das war ja Arbeit. Und dann hat er gesagt, so Adam, komm mal her, jetzt machst du weiter. Hier sind die ganzen Tiere, jetzt gibst du mal den allen Namen. Das hat was damit zu tun, dass er über die Tiere herrschen soll, aber auch, dass er dieses Werk Gottes weiterführt. Adam sollte die Entwicklung der Schöpfung weiterführen. Und das sollen wir durch unsere Arbeit bis heute tun. Es gab nirgends in der Bibel und in der Weltgeschichte der Punkt, wo jetzt gesagt wurde, jetzt haben wir das Potenzial ausgeschöpft, so, jetzt geht es nur noch um reine Selbsterhaltung, sondern wir sollen immer weiter das tun, was Gott angefangen hat. Also ob du jetzt eine Gehirnoperation machst oder Müll abholst oder ein Bild malst, unsere Arbeit ist Aufbau, Erhaltung oder Reparatur des Gefüges der Welt. Ja, wir wissen, die Welt ist gefallen in Sünde, vieles liegt im Argen. Der Christ hat die Aufgabe, es wieder in Ordnung zu bringen, es in eine gute Richtung zu führen, zu zeigen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und damit bekommen wir Anteil an Gottes Wirken. Anteil an Gottes Wirken. Also, wenn der Meister seinem Lehrling dann mal ranholt zu so einer richtigen Handwerksarbeit, die dann auch verkauft wird und sagt, jetzt darfst du mal hier was machen, das ist dann schon eine Ehre für den Lehrling. Ja? Bisher hat er immer nur da gesessen und irgendwo Wände geschliffen, ja, oder gekehrt, Müll weggeräumt, jetzt darf er dann mal Anteil haben an dem eigentlichen Werk. Wow, jetzt geht's los. Ja? Und das sagt Gott zu uns. Wir dürfen Anteil haben an seinem Wirken. Natürlich gibt es viele Aufgaben, viele Arbeiten, in Anführungszeichen, in dieser Welt, die ganz anderen Zielen dienen, nicht der Entfaltung des Potenzials und der Ehre Gottes, sondern das ist einfach Sünde, ich weiß. Und darum geht es heute nicht. Ja. Sondern um die Arbeit, die wirklich dieses Potenzial dieser Welt entfaltet und Gott Ehre gibt. Wisst ihr, Gott arbeitet für uns, indem er die Welt erhält und wir arbeiten für Gott, indem wir an seiner Arbeit mitwirken. Aber weil Gott uns selbst erhält, uns beauftragt, uns befähigt, gilt auch, Gott arbeitet durch uns. Gott gibt allen Lebewesen Speise, so heißt es in den Psalmen. Aber wie macht er das? Durch die Arbeit der Bauern. und der Lebensmittelingenieure und so weiter. Gott arbeitet durch uns. Was das bedeutet, ist Folgendes. Arbeit gehört mit zum Paradies. Arbeit gehört mit zur Schöpfungsordnung. Es ist etwas, was zu Gottes guten Plan von Anfang an in diesem Plan eingeschlossen ist, ja, dass wir in einem Kreislauf leben von Arbeit und Ruhe. Das ist nicht Fluch, boah, morgen müssen wir wieder losmachen, ne? Sondern das ist Schöpfungsordnung. Das ist das Paradies. Arbeit gehört zum Segen Gottes. Sie ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sie spiegelt das Bild des Schöpfers in uns wider. Und ohne Arbeit würden wir uns schnell inhaltlich leer fühlen und unausgefüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht nach ein paar Wochen Urlaub. Meistens ist es so, dass wir so anstrengende Arbeit haben, dass wir dann erstmal eine Woche uns einfach nur entspannen müssen, bevor wir wieder denken, jetzt gehe ich mal was im Urlaub machen. Ja? Und wenn der Urlaub vorbei ist, ist es schade. Aber seid froh, dass ihr arbeiten könnt. Das ist das, was ihr braucht, was euch erfüllt. Wir brauchen Arbeit, um uns körperlich, seelisch und geistig wohlzufühlen. Das heißt, wir brauchen Arbeit nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern wir brauchen Arbeit zum Leben. Sie gehört zu unserem Wesen, zum Menschsein, zur Ebenbildlichkeit Gottes. Gott, der Arbeiter ist, hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und das gehört mit zu uns. Wir brauchen das. Das bedeutet jetzt nicht, dass Arbeit das einzige Wichtigste ist im Leben. Ja, Freizeit dient dann nur noch dazu, dass ich wieder Kraft tanken kann, damit ich wieder arbeiten kann. So ist es nicht. Es gibt viele andere wichtige Sachen. Wir sehen das ja hier, zum Beispiel Ruhe, zur Ruhe zu kommen. Gott ruhte am siebten Tag, der brauchte keine Erholungspause, hat das trotzdem gemacht, um uns etwas zu zeigen. Es geht um mehr als, ich muss eine Erholungspause haben, ich muss wieder Kraft tanken. Es geht um mehr. Darum die Frage, warum arbeitest du? Und die Antwort lautet, und ich habe da auch nochmal einen Vers, Psalm 104, Vers 31. Im Psalm 104 wird die Schöpfung gerühmt. Wie toll hat Gott die Schöpfung gemacht und wie erhält er sie. Aber dann werden immer mal auch Dinge erwähnt, die der Mensch macht. Zum Beispiel, du lässt es den Menschen früh am Morgen zur Arbeit gehen, dass er den Samen austrägt und das Brot macht und so weiter. Und dann staunt man über den Leviathan im Meer. Wow, das ist ja Gottes riesige Geschöpfe. Wie toll hat Gott das gemacht. Und dann, aber da sind auch riesige Schiffe. Die hat der Mensch gemacht. Der Mensch, den Gott dazu befähigt hat. Und dann am Ende steht in diesem Psalm, die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. An seinen Werken, die er selber direkt getan hat, an den Werken, die er durch uns tut. Also warum arbeiten wir? Unsere Arbeit hat einen tieferen Sinn. Sie weist auf den hin, in dessen Ebenbild wir geschaffen wurden. Das heißt, wenn wir arbeiten, bringen wir Gott Ehre, hoffentlich. Wenn wir arbeiten, erfreut sich Gott an uns. Das ist der tiefste Grund, warum wir arbeiten. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, was? Was sollen wir denn tun? Was sollen wir arbeiten? Es gibt ja heutzutage verschiedenste, nicht nur verschiedene Arbeiten, klar, sondern eben auch so verschiedene Wertigkeit der Arbeit. Zum Beispiel die große Unterteilung zwischen Kopfarbeit und Handarbeit. Und wir wissen in Deutschland, Kopfarbeit, ne, am Schreibtisch sitzen, das ist gut, das hat hohen Wert. Und hier irgendwie malochen gehen, das ist schlecht. Und hinter so einer Einteilung steckt natürlich dieses grundsätzliche falsche Verständnis von Arbeit, nämlich Arbeit ist das notwendige Übel, damit wir Geld haben, damit wir Freizeit haben. Also jemand hat gesagt, warum gehen wir arbeiten? Damit wir unseren Kindern Schuhe kaufen können, damit sie zur Schule gehen können, damit sie was lernen können, damit sie arbeiten gehen können, damit sie ihren Kindern Schuhe kaufen können, damit sie zur Schule gehen können, damit sie und so weiter. Ja. Das ist so diese Betrachtung der Arbeit. Ja. Arbeit ist ein notwendiges Übel, körperliche Arbeit ist anstrengend, das ist also noch übler. Klar. So, unqualifizierte Arbeit, qualifizierte Arbeit und so weiter. All diese Einteilung, die wir hier haben. Oder da verdienst du richtig viel Geld, hier verdienst du kaum was, ist gute Arbeit, schlechte Arbeit. Christen sagen vielleicht, da kannst du in der Gemeinde arbeiten, da bist du Pastor, da kannst du wirklich am Wort dienen, gute Arbeit. Hier musst du in der Bäckerei stehen und Brötchenmaschine bedienen, schlechte Arbeit. Wir haben sozusagen die Einteilung drin, in unserem Kopf, in unserer Gesellschaft. Wisst ihr, was interessant ist? Gott offenbart sich im Alten Testament gleich am Anfang als Gärtner und im Neuen Testament als Zimmermann. Und der Pastor Philipp Jensen hat dazu geschrieben, wenn Gott in die Welt käme, wie würde er aussehen? Stellen wir uns einfach mal vor. Für die alten Griechen vielleicht wie ein König und Philosoph. Die alten Römer hätten vielleicht einfach einen gerechten und edlen Staatsmann erwartet. Aber wie kommt der Gott der Hebräer in die Welt? Als Zimmermann. Es gibt natürlich sündige Arbeit. Es gibt diesen Bereich der sinnlosen Arbeit. Es gibt wirklich Arbeiten, wo wir sagen, ja, das macht keinen Sinn und das ist am Ende sogar schlecht. Ja. Aber die Arbeit im Sinne von Punkt 1, die das Potenzial dieser Welt entfaltet, die dem Herrn dient, die den Mitmenschen dient, ja, die Arbeit im Großen und Ganzen, egal, ob es jetzt die Kopfarbeit ist oder die Handarbeit, mit viel Verdienst oder wenig, welche Einteilung wir auch haben, ist wertvoll. Es ist ähnlich wie in der Gemeinde, wo jedes Glied eine wichtige Funktion innehat. Also jeder ist in der Gemeinde wichtig, nicht nur der Pastor oder die Ältesten oder die, die das meiste Geld spenden können. Jeder in der Gemeinde ist wichtig. Ja, klar, ein Pastor ist wichtig, der hat hoffentlich ein bisschen Ahnung vom Wort Gottes und kann es dann predigen. Ja, das ist schön, aber wie gut ist, dass es Lüftungsbauer gibt, die hier solche Dinger produzieren. Dass wir hier sitzen können und atmen, wenn es heiß ist. Oder im Winter nicht frieren müssen. Ja? Jede Arbeit ist wertvoll. Die Welt ist von Gott materiell erschaffen und Arbeiten, die diese materielle Welt kultivieren, erhalten und pflegen, die sind gut, und dazu sind wir beauftragt. Selbst deine Gartenarbeit zu Hause bekommt dadurch einen tieferen Sinn. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Hier steckt das ja schon drin. Wir sind von Gott dazu beauftragt. Wir sind von Gott dazu berufen, zu arbeiten. Und darum lautet mein dritter Punkt: Beruf und Berufung. Hör nochmal Vers 17. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Und hier ist die Wortwahl wichtig. Wer so ein bisschen die Wortwahl von den paulinischen Briefen kennt, der merkt, das sind Wörter, die Paulus eigentlich verwendet für den religiösen Bereich. Berufen, zugewiesen. Das sind Worte, die werden eigentlich für den Glauben verwendet. Ja, Gott beruft uns in eine rettende Beziehung zu ihm. Er weist uns dann Gaben zu oder Ämter zu in der Gemeinde und so weiter. Und genauso sind wir eben zu der säkulären Arbeit, die wir tun, von Gott berufen und haben eine Arbeit zugewiesen bekommen, zugeteilt bekommen. Also so wie Gott uns geistliche Gaben gibt, um die Gemeinde zu bauen, um ihr zu dienen, so gibt er uns Gaben und Fähigkeiten, Mittel, Möglichkeiten, um der menschlichen Gesellschaft zu dienen. Also in der Welt geht es bei der Arbeit oft um Autonomie des Einzelnen, um Selbstverwirklichung, um Machtinteressen. Ich will selbstständig sein, ich will selbstbestimmt sein, ich brauche Geld und so weiter, ja. Nach der Bibel ist die Arbeit eine Berufung. Unsere tägliche Arbeit können wir natürlich nur Berufung nennen, wenn wir sie tatsächlich als einen Auftrag Gottes betrachten ihm und den Mitmenschen zu dienen. Und das müssen wir natürlich beachten, wenn es um unsere Berufswahl geht. Ja, wir sollen unsere Arbeit und unseren Beruf als ein Kanal Gottes betrachten, ihm und dem Nächsten durch unsere Arbeit zu dienen. Das Potenzial der Schöpfung zu entfalten, die Schöpfung zu erhalten, die Schöpfung zu reparieren und so weiter. Luther hat das in dem Psalm 147, Vers 13 deutlich gemacht. Es ist nur so ein Halbvers, aber was da schon drin steckt, ist erstaunlich. Da steht, Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Es geht um die Stadt Zion. Es wird gesagt, Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Das ist natürlich nicht gemeint, dass Gott jetzt irgendwie den großen Stadtriegel am großen Stadttor irgendwie besonders magisch verschließt oder so. Was ist denn damit gemeint? Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Luther sagt, was da hilft, den Schutz zu halten, als da sind gut Regiment, gut Stadtrecht, gute Ordnung, ernste Strafe, fromme, treue, weise Herren und so weiter. Alles, was dazu dient, damit wir in Sicherheit leben können, muss Gott uns schenken. Und wie macht Gott das? Durch Polizei, durch Leute, die eben sich darum kümmern, durch unsere Arbeit. Gott sorgt für uns durch die Arbeit anderer Menschen, die er darum zu ihrer Arbeit berufen hat. Geht gleich weiter. Meine Arbeit ist nicht ganz gut vorbereitet. Wisst ihr, was das bedeutet? Alle möglichen gesellschaftlichen Arbeiten und Aufgaben bekommen dadurch eine tiefere Bedeutung. Vom Vatersein, Muttersein bis hin zum Engagement im Heimatverein. Das, was du tust, bekommt eine tiefere Bedeutung. Ist das nicht wunderbar? Ich gehe nicht einfach nur mal hoch, um Geld zu verdienen, damit ich dann auch endlich was für die Mission geben kann. Sondern ich darf Gott damit dienen, Anteil haben an Gottes Werk. Wir und unsere Aufgaben sind Kanäle, durch die Gott uns seine Gaben zukommen lässt. Und darum ist unsere Arbeit eben nicht nur ein Job zum Geldverdienen, zum Selbstverwirklichen, zum Zeittotschlagen, sondern eine Berufung. Wir dienen Gott mit einer Arbeit, die er uns zugewiesen hat. Und damit komme ich zum letzten Punkt, unsere Arbeit und das Evangelium. Natürlich hat das dann auch was mit Christus zu tun, mit dem Evangelium zu tun. Denn wenn ihr jetzt mal wirklich überlegt, nochmal die erste Frage, warum arbeite ich? Geht mal in euch, warum arbeitet ihr? Warum strengt ihr euch an? Warum wollt ihr eure Arbeit unbedingt heute schaffen? Warum muss alles, was auf dem Zettel steht, heute fertig werden? Warum möchte ich heute Abend mit dem Wissen nach Hause gehen, ich habe einen guten Job gemacht, damit ich dann genug Geld auf dem Konto habe und mein Kühlschrank voll ist? Was ist denn, was euch wirklich hier oben bewegt? Also wenn ihr einigermaßen gesund seid und mit einem vernünftiges Verhältnis zur Arbeit habt, dann arbeitet ihr, um euch gut zu fühlen. Um das Gefühl zu haben, ich habe heute was geschafft. Ich habe heute was Gutes geschafft. Ich bin wertvoll. Ich habe nämlich meine Leistung gebracht. So wie die anderen auch alle. Ich bringe Leistung. Ja, wir definieren unseren Wert über unsere Leistung. Wir definieren unseren Wert über unsere Arbeit. Das macht die Mutter, die Hausfrau zu Hause so wie der Elektroingenieur. Ist egal wer. Alle machen das. So sind wir ja geprägt von Kindheit an. Es ist nicht total daneben, ja? Und es ist auch von Gott so gewollt. Wir sollen uns anstrengen, damit wir gute Leistung bringen. Und wer eine gute Arbeit gemacht hat, der darf dann auch dieses Gefühl der Zufriedenheit genießen. Das ist ja schön. Ja? Gott hat auch sich erfreut an seinen Werken. Und es war alles gut. Was für eine Freude für Gott. Wir dürfen das auch, keine Frage. Aber dennoch ist es wichtig zu begreifen, dass das Evangelium uns davon befreit, uns selber durch unsere Arbeit und unsere Leistung beweisen zu müssen. Unseren Wert erarbeiten zu müssen. Christus hat uns davon befreit und das ist wichtig. Christus hat uns von unserer Sünde und Schuld befreit, das ist das Entscheidende. Aber Christus hat uns auch von dieser Last befreit, dass ich mir meinen Wert verdienen muss. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist schon die Würde des Menschen, der Wert des Menschen. Und zu dieser Ebenbildlichkeit gehört auch, dass wir arbeiten dürfen, ja. Aber es ist eben nicht so, dass wir in einem Sumpf sind, unserer Unzulänglichkeiten, unserer Niedrigkeit, und dann müssen wir uns irgendwie freistrampeln. Sei es unsere Sünde, wo wir irgendwie rauskommen wollen, sei es, dass wir in dieser Welt irgendwas sein müssen, irgendwie eine Leistung bringen, damit wir auch wertvoll sind, und wir strampeln und strampeln, und wie oft haben wir im Leben das Gefühl, es bringt doch alles nichts. Damit ich die Schuhe kaufe für meine Kinder, damit die zur Schule gehen können, damit die wieder und so weiter. Dieser ewige, sinnlose Kreislauf. Was soll das alles? Also ich habe manchmal dieses Gefühl, auch als Pastor, wo ich denke, es geht doch immer wieder, jede Woche geht neu los. Jetzt ist Sonntag, jetzt haben wir wieder eine Woche geschafft, beziehungsweise es war ja gestern, und heute geht die neue Woche los. Dann haben wir das Jahr wieder geschafft bald, ne, weil der Sommer ist ja jetzt rum, dann ist es ja schon bald Weihnachten. Ne? Haben wir es auch wieder geschafft. Der eine sagt, ja, wo ist die Zeit geblieben, die schöne Zeit? Der andere sagt, ja, geht ja eh immer so weiter. Und wenn wir alles abgehakt haben, dann sind wir endlich im Himmel. Und dort müssen wir dann für die Ewigkeit Gott loben. Also dieses Denken ist grundsätzlich falsch. Christus befreit dich aus deiner Sünde, aus deiner Verlorenheit. Du musst nicht dich vor Gott gut machen, dass er sagt, ja, du, ich nehme dich an. Wie herrlich ist das? Aber Christus befreit dich eben auch, dass du durch irgendwelche Leistung dich beweisen musst. Christus hat dich befreit und zu einem Kind Gottes gemacht. Es gibt keinen höheren Wert. Unendlich wertvoll, weil der Sohn Gottes für dich am Kreuz gestorben ist. Wir hatten das jetzt in der Bibelstunde am Mittwoch, bei Habakuk, wo dieser berühmte Vers drin steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wo Gott dem Habakuk deutlich macht, selbst du, nicht nur der böse Nebukadnezar, sondern der böse Joachim und all die Ungerechten und all die, du selbst, in deinem Denken, dass du doch auch wer bist und was kannst und eine gewisse geistliche Leistung vorzuweisen hast, weshalb Gott dann so und so mit dir handeln soll. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben heißt, erkenne deine völlige Abhängigkeit von Gott und sieh, dass er dich liebt und dir hilft und dich leben lässt aus Gnade. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott liebt uns, er hat einen Plan mit uns, er will uns verändern und er will uns gebrauchen, ja. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann befreit uns das von einer herablassenden Haltung gegenüber niederer Arbeit oder Leuten, die es nicht so geschafft haben. Es befreit uns auch von unserem eigenen Stolz oder auch von unserer eigenen Verzweiflung, weil wir es nicht geschafft haben. Jede Arbeit im Sinne von Punkt 1 wird zu einem Ausdruck der Liebe Gott gegenüber, der uns erlöst hat. Und auch der Liebe unserem Nächsten gegenüber, dem wir die Liebe Gottes weitergeben dürfen. Jede Arbeit. Ein Christ kann voller Freude und Zuversicht niedere Arbeit machen, monotone Arbeiten, eklige Arbeiten, schwierige Arbeiten. Wenn ich die Arbeit als etwas betrachte, um Geld zu verdienen, um Freizeit zu bekommen, dann ist Verbitterung vorprogrammiert. Ist klar. Aber wir dürfen diesen ganz anderen Zugang zur Arbeit haben. Sie ist viel mehr als das. Es gibt eine Schriftstellerin oder gab Dorothy Sayers, die hat im Zweiten Weltkrieg folgende Sache bemerkt. Sie sprach da mit einem Chirurgen in England. Und der Chirurg sagte, Ärzte praktizieren nicht in erster Linie, um Leiden zu lindern, sondern um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Heilung der Kranken geschieht nebenbei. Könnte man Thomas fragen, worum es im Krankenhaus eigentlich geht. Anwälte übernehmen Mandate nicht, weil sie eine besondere Leidenschaft für das Recht haben, sondern weil die Jurisprudenz ein Beruf ist, der ihren Erwerb sichert. Und jetzt kam eine neue Erkenntnis im Zweiten Weltkrieg dazu. Der Grund, weswegen Männer sich in der Armee oft glücklich und zufrieden fühlen, ist der, dass sie dort zum ersten Mal in ihrem Leben etwas nicht um der Bezahlung willen, die dort natürlich lächerlich gering war, machen, sondern um der Sache willen. Jeder wusste, dass er mit seiner Arbeit zum Überleben der Nation beitrug. Also Zweiter Weltkrieg, England war fast am Boden, wurde von Deutschland fast überwältigt und dann wurden sie alle aufgerufen, wir müssen alle, und jeder ging dann und wusste, ich mache jetzt was, ob das nun stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, um das Überleben der Nation zu sichern. Und deshalb waren sie glücklich und froh, endlich in der Armee zu sein. Jetzt hat meine Arbeit einen tieferen Sinn. Und durch unsere tägliche Arbeit retten wir vielleicht momentan nicht das Überleben unserer, sicher nicht das Überleben unserer Nation, mag sein. Wir arbeiten auch vielleicht nicht direkt als Missionar, Bibelübersetzer und spenden vielleicht auch nicht einen gigantischen Teil unseres Einkommens für die Mission. Aber wir sind unseren Mitmenschen nützlich. Umso mehr, wenn wir unsere Arbeit fröhlich und treu tun. Wer das tut, der wird meistens auch schneller dazulernen, sich weiterentwickeln und arbeitstechnisch aufsteigen, Karriere machen. Steht schon in den Sprüchen. Siehst du jemand, jetzt habe ich es handschriftlich, kaum noch zu lesen, siehst du jemand, der seine Arbeit, seine Geschäfte gut und treu tut, bei Königen wird er im Dienst stehen. Ja, so in ungefähr. Sprüche 22, Vers 19, ihr könnt es dann dort nochmal nachschlagen. Ja, er wird keinen unbedeutenden Leuten dienen, wenn du deine Arbeit gut tust. Nicht, wenn du den super guten Job tust, ja, die tolle Stelle hast, sondern wenn du deine Arbeit, die der Gott dir gegeben hat, gut tust. Also wer treu ist im Kleinen, das ist so dieses biblische Prinzip, der wird auch mehr anvertraut bekommen. Das ist nicht immer so, aber das ist der Normalfall. Aber für uns gibt es eben diese andere Ebene noch. Gott will, dass wir kein Doppelleben führen. Hier haben wir unser Glaubensleben, da ist unsere Arbeit. Hier ist jetzt Sonntagvormittag, wir sind alle zusammen Christen und jetzt kommt dann die Woche, bis wir uns Mittwochabend oder Donnerstag wieder treffen. Auch unsere Arbeit, unser Dienst ist ein Dienst für Gott, das heißt Gottesdienst. Unsere Arbeit ist Gottesdienst. Hier spielt die Musik, Achtung, immer noch. Ist auch eine wichtige Arbeit, Mutter sein, aber... Das heißt, klar, die Arbeit, die wir haben, unser Arbeitsfeld ist natürlich eine super geniale Gelegenheit manchmal, um Zeugnis zu geben für den Glauben. Dass ich mit meinen Arbeitskollegen ins Gespräch komme, dass ich sie einlade, dass ich ihnen Flyer gebe und so weiter, ist eine super Gelegenheit, weil ich da ja auch wirklich Beziehung habe. Aber wir geben vor allen Dingen Zeugnis für Gott dadurch, wie wir unsere Arbeit tun. Das soll unser Hauptzeugnis sein. Der biblische Grundsatz lautet, gute, kompetente, ordentliche Arbeit ist eine Form von Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Und das hat dann hoffentlich auch Einfluss auf meine Grundeinstellung zur Arbeit und wie ich durch meine Arbeit auch Befriedigung bekomme. Wenn sie eben auch langweilig ist oder schlecht bezahlt wird oder unattraktiv ist und so weiter. Es ist ein bisschen jetzt sehr zugespitzt, aber in dem Film die Stunde des Siegers, da sagt der Vater von diesem Eric Little, der sich nicht so richtig entscheiden kann, soll ich Missionar werden, soll ich Olympiasportler werden, so, was soll ich tun? Und der Vater ist auch Missionar, der sagt, hör mal, du kannst eine Kartoffel schälen, zur Ehre Gottes, wenn du sie perfekt schälst. Also, man kann es falsch verstehen, nur perfekte Arbeit ist eine Arbeit zur Ehre Gottes. Nein, wenn du sie von Herzen gerne tust für Gott. Deine Arbeit ist Gottesdienst. Morgen geht dein Gottesdienst weiter. Gott hat uns zu dieser Arbeit berufen. Er rüstet uns dafür zu. Und wenn wir sie treu und gut machen, um ihn zu loben, können wir ihn damit ehren und seinen Auftrag in der Welt ausführen. Natürlich gibt es Probleme mit unserer Arbeit. Ich sage jetzt nicht, dass es immer rosig ist auf Arbeit. Nein, Überlastung. Ja? Man hat keinen Ertrag. Es ist sinnlos gewesen, was man gemacht hat, weil alles wieder zerfällt. Nutzlosigkeit, Ausbeutung, Unlust, die wir haben bei der Arbeit. Ja, Arbeit ist kein Fluch, aber es liegt ein Fluch auf der Arbeit. Aber Christus hat uns von diesem Fluch befreit. Wir leiden noch darunter, aber wir dürfen jetzt wieder Christus dienen mit unserer Arbeit. Das Evangelium bedeutet nicht nur Befreiung aus Verlorenheit und Sünde und Tod. Das ist ja schon herrlich. Aber das Evangelium, wir dürfen das nicht vergessen, betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Christus hat uns befreit und zu Kindern Gottes gemacht, sodass wir jetzt auch wieder von Herzen unsere Arbeit für ihn tun können. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Amen.